Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Hier sind wieder die Two Cray Nights, euer Warhammer-Podcast. Wir begrüßen euch, Hörerinnen und Hörer, zur 6. Folge unserer Reise durch den großen Bruderkrieg. Mein Name ist Kai Schmidt und wie könnte ich dies Tagwerk verrichten, wenn nicht mit dem hervorragenden Thomas Delenardi. Hallo Thomas.
Hallo Kai.
Wie geht's dir? Was hat sich bei dir ereignet seit der letzten Folge? Ist jetzt schon eine Zeit lang her.
Das stimmt. Es hat sich ein bisschen was ereignet. Das Schöne ist, ich bin in der zweiten Urlaubswoche. Also, sofern man als Selbstständiger von Urlaub reden kann. Aber zumindest habe ich eine Pause im Projekt. Und das ist schon ganz nett, weil wir ab übermorgen in den Elfenwald abtauchen.
Den Elfenwald abtauchen? Wie lang?
Genau. Von Mittwochabend bis Sonntag. Also Sonntag ist Abbau und Abreise, so morgens.
Ah, okay.
Ja. Lab halt. Ja. Einmal im Jahr.
Schön Urlaub im Wald.
Genau. Ohne Internet, ohne Handy, ohne Ablenkung.
Ach, wie schön. Ja. Ja, ich war in den letzten Wochen gefühlt stärker eingespannt durch die Schulungen, die ich gehalten habe. Aber jetzt ist so eher seichteres Fahrwasser wieder. Und davon habt ihr da draußen natürlich nichts mitbekommen, da wir uns nach wie vor in der Pre-Production befinden. Aber der Release der ersten Folge wirft seine Schatten voraus und... Liebe Leute, das ist gelebte Zeitmaschine. Wir reden in der Gegenwart von Zukünftigem, was für euch schon lang Vergangenheit ist.
Das erinnert an Umbrella Academy. Kennst du die Serie?
Ich habe angefangen, ich habe es nicht geschafft durchzuziehen. Ich bin da nicht dran hängen geblieben.
Ja, wir quälen uns durch, weil Freunde gesagt haben, es lohnt sich. So langsam wird es auch interessanter, ja.
Ich habe die ersten beiden Folgen, glaube ich, gesehen und ich bin wie von Teflon abgerutscht.
Ja, okay. Also, ja, wir sind jetzt bei Folge 8, also so ab Folge 5 ungefähr wird es erträglich.
Okay, aber dann hätte ich gesagt, ohne Umschweife, lass uns mal in die 6. Folge einsteigen. Letzte Folge ging der Ignaz ins Licht und heute tritt der Loken aus den Schatten. Was geschieht denn zu Beginn des 6. Kapitels?
Torgadon wartet quasi auf Loken und statt ihn zu begrüßen, warnt er ihn vor einer Frage. Einfach aus dem Nichts raus, er sagt, es kann keine Frage auf dich zukommen, sei darauf gefasst und überlegt dir sehr gut, was du darauf antwortest. Und das macht er, während sie sich dann so langsam die Allee des Ruhms und der Klage entlang bewegen, weil sie zum Strategium gerufen wurden.
Genau, also Strategium im Mutterschiff oder im Hauptkommandoschiff der Flotte. Ja, und dann gibt's diese großen Gänge, hohen Gänge mit den verzweigten, wie geschnitzte Bäume, die gesäumt sind mit den goldenen Namen der Toten und bewegen sich dann in Richtung der Brücke. Also das Strategium befindet sich ja auf der Brücke des Schiffs.
Ist wie üblich sehr ausschmückend beschrieben, wie du es angedeutet hast. Und schon wieder wurden so Nebenfiguren benannt, also ohne Namen zu nennen, aber diese Nekrologen sind anscheinend die armen Schweine, die Namen da drauf schreiben müssen von allen, von Hand, aber immerhin in Gold. Also ja, toller Job.
Ja, die Allee des Ruhms und der Klage hast du ja schon erwähnt.
Ja, so heißt das Ding.
Das ist die Namensliste der Schlacht um die hohe Stadt, die wird da an der Stelle gerade erweitert. Und sie gehen dann aber auch noch durch ein Stück von leeren Hallen ins leeren Gangs, wo man halt noch viel goldene Letter anbringen kann. Und dann kommen sie an eine Tür, wo der Aximand und der Abaddon schon auf sie warten.
Und auch die sagen nicht Hallo, sondern quasi, hey, es ist nicht gut, ihn warten zu lassen.
Nur wen denn?
Tja, wen? Das ist der... Also, als ich das gelesen habe, so in den Szenen, die danach kommen, würde ich jetzt rückwirkend sagen, den Showmaster.
Den Showmaster?
Ja. Genau.
Und der Rudi Carell?
Ja, so ungefähr kommt er mir vor. Aber natürlich ist ja Horus gemeint. aber das Auftreten, also ich fand es schon irgendwie seltsam, lustig.
Ja, das hatte schon was von Rudi Carrell oder von so frühe oder 80er, 90er Jahre Showmaster, ja, das ist schon richtig. Aber vorher gehen sie dann noch über so einen Prozessionsweg. Das habe ich jetzt gar nicht so ausschmückend beschrieben, wobei sich das eigentlich ganz cool liest. Und dann kommen sie irgendwann auf das Strategium. Mhm. Und das ist wohl so eine Art Empore oberhalb der Brücke. Und das ist irgendwie so beschrieben, als der wäre unten eine große Ebene, die halt hier wirklich die Brücke ist, wo viele Servitoren rumlaufen und irgendwelche Menschen, die halt dort ihre Arbeit verrichten. Und oben sind halt dann, ich nenne es mal den skurrilen Teil, was da oben so rumsitzt.
Genau, wie so auf im Emporen oder wie im Theater habe ich mir das vorgestellt, dass die so ihre Logenplätze da oben haben. Wobei die anscheinend auch nicht alle nur an dieser Sitzung, die gleich folgt, beteiligt zu sein scheinen.
Also oben die schon.
Okay.
Also ich habe es so verstanden. Also wenn du sprechen willst, musst du irgendwas auf diesen schwarzen Kreis legen.
Ja? Genau.
Also diese Empore, wo der Showmaster nachher steht. Die anderen, die halt im Licht stehen, die nehmen da schon dran teil, also hören zumindest zu. Mhm. Ja, aber trotzdem ist das Geschehen der Brücke ist unten. Also oben ist halt dann dieses Meeting.
Ja.
Und unten ist halt das, was die Brückencrew normalerweise tut.
Meeting ist gut. Ich habe mir das zwischendurch so wie so ein Projektstatus-Meeting vorgestellt.
Ja, ist es auch. Das Projekt. Mhm. Projektstatus-Meeting mit Showmaster ist das.
Ich habe ja noch aufgeschrieben, dass das Ding nicht rund ist, sondern dass es so ein relativ grob gehauener Quader ist aus diesem Uslit, also aus diesem komischen Stein. Und dass da auch keine Stühle eigentlich dran sind.
Nee, das ist also eine Empore, also so eine Art Bühne ist das quasi.
Genau.
So habe ich es mir vorgestellt. Bei meiner Erinnerung ist das Ding rund, aber okay, ja, also das habe ich mir vielleicht auch rund gelesen, das kann sein.
Rund gelesen. Da hängen noch drei Banner.
Ja, das Banner mit dem starrenden Auge des Kriegsherrn.
Genau, das hängt in der Mitte. Dann haben wir noch die Luna Wolves links daneben und rechts davon die Imperial Fists.
Weil die sind ja auch noch mit dabei. Also noch.
Und dann hast du ja gesagt, dass einige im Schatten stehen und einige auch im Licht sind. Und von unserem Mornival, also von unseren vier Freunden, ist genau einer im Licht, nämlich Abaddon, weil er der erste Captain ist und nicht nur Teil des Mornivals.
Und alle anderen stehen halt so im Schatten und warten halt drauf, dass sie gebraucht werden oder dass ihre Meinung gebraucht wird. Ne? Wie ist es beschrieben?
Also wie du gesagt hast, ja, müssen irgendwie, wenn sie gehört werden wollen, einen Gegenstand auf dieses Podest legen, sodass dann der Showmaster sie quasi aufruft, dass sie an die Reihe kommen dürfen.
Das ist aber nur bei denen, die schon im Licht stehen. Ja. Also die im Licht stehen, die legen halt so einen persönlichen Gegenstand da vorne hin, wie zum Beispiel ein Zahnrad bei dem einen Marsianer und dann noch so ein Stecken von dem, der gleich kommt. Der Helm, da hat seinen Helm hingelegt, genau.
Marsianer musst du aber ein bisschen erklären, weil ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht geredet.
Naja, es gibt ja den Adeptus Mechanicus. Und der Adeptus Mechanicus ist auf Mars beheimatet. Und die wohnen da und die leben da und alle, die vom Adeptus Mechanicus quasi mit sind, kommen quasi vom Mars. Und haben dort eigentlich ihren Stammsitz. Also sie haben sich dann irgendwann dorthin abgesetzt. Die Geschichte kriege ich nicht mehr ganz zusammen, warum das so war. Ich weiß nur, dass der Imperator ja eigentlich säkular ist. Und er aber die Religion von dem Adeptus Mechanicus halt zulässt, weil es halt sonst keine Maschinen gäbe. Es gibt ja keine Computer und deshalb wird ja alles beschworen und besungen und das wird dann halt geduldet, aber das passiert alles nur auf Mars.
Ja, wobei, also da habe ich mich noch gar nicht eingelesen. Deshalb verstehe ich das mit dem, es gibt keine Computer auch nicht so ganz. Weil es ist ja schon alles irgendwie durch Computer gesteuert, oder?
Ja, aber nicht so wie bei uns. Ne? Also das ist nicht, die sind ja nicht am Keyboard oder machen da Dinge irgendwie. Also die beschwören das halt. Also,
die Maschinengeister.
Ja, die Maschinengeister werden halt beschworen.
Ja.
Vielleicht drücken die trotzdem auf irgendwelche Knöpfe oder so. Vielleicht passiert das ja trotzdem, aber es ist halt nicht so, dass das irgendwie programmiert wird und dann funktioniert das.
Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie noch raus, so im Laufe der Bücher. Wir sind ja immer noch am ersten.
Ja. Immer noch im ersten Teil.
Genau. Ja, okay. Dann das nächste, was passiert, ist doch eigentlich Auftritt des Shockmasters dann, oder?
Ist das schon so? Weil ich habe hier nämlich noch stehen, dass es verschiedene Personen halt noch gibt, also hochrangige Iteratoren, Taktiker, Kapitäne der Expeditionsflotte. Ich wollte halt auch nicht alle das auch namentlich hier nennen, weil ich nicht weiß, ob die auch irgendwann nochmal vorkommen. Ne? Aber Es gibt zum Beispiel diesen Lord Militant Hector Varvaras, Marschall der Gardetruppe, der kommt nachher nochmal kurz vor. Dann gibt es noch den Flottenmeister Boas Komnenus, der kommt nachher mal kurz vor, indem er irgendwelche Entfernungen in den Raum hupt. Mhm. Und dann haben wir die Ingmae Sing, die Herren der Astropaten. Da stelle ich mir vor, dass die halt die Navigatorin ist.
Ja, hab ich mir auch so vorgestellt, ja.
Sie ist ein hageres, blindes Gespenst in einem weißen Kapuzengewand.
Genau. Klingt sehr sympathisch.
Ja, vielleicht ist sie ja sympathisch, aber sieht bestimmt spooky aus. Genau, und danach wird halt das mit den Gegenständen noch beschrieben und dass halt das Monival im Schatten bleibt, außer der Abaddon, weil der ja als erster Captain da seinen Platz hat. Genau, dann wird der Regulus noch erwähnt, das ist der Adept des Mechanicums.
Ja, und dieser Rakris, der designierte Lord Gouverneur des Planeten.
Ach stimmt, der kommt nachher nochmal, ne? Der, genau. Weil der ja ein bisschen angefressen ist, weil er bleiben soll.
Ja, der hat die ehrenvolle Aufgabe, sein Leben auf dem Planeten zu verbringen.
Aber jetzt kommt erstmal Rudi Carrell die Tür
rein. Genau. Ja, der, das ist, also wie gesagt, ich stelle mir das echt so vor, der Vorhang geht auf, Musik geht an, er kommt reingerannt, jubelt in alle Richtungen, so Hände hoch und also gibt sich selbst die Hand, so wie die anderen das machen, springt auf dieses Podest.
Ja, aber auch so ekelhaft jovial zum Teil auch, ne?
Ja.
Die unterhalten sich ja draußen, die lachen ja draußen, der kommt ja nicht alleine rein, da kommen ja noch Leute mit, ne?
Genau.
Und dann, das ist so Gerhard Schröder-Style, ne? Also so ekelhaft jovial, so. Ne? Am besten noch ein Bierkrug in der Hand.
Ja, so ganz also, rüber, genau. Wieder so gar nicht, wie ich mir die Space Marines oder Astartes oder wie auch immer vorstelle.
Ja, und vor allem, es geht um Primarch, quasi ein Halbgott und ja. Der benimmt sich wie Gerhard Schröder und Rudi Carrell.
Auf jeden Fall ist er immer am Grinsen und begrüßt dann so die Leute. Und was ich mir aufgefallen habe, ist, in dem Moment, in dem er den Loken da im Schatten sieht, wird sein Grinsen kurz noch mal ein bisschen breiter, so als würde er sich freuen, dass er endlich dabei ist.
Ja, wir am Schluss, zu einer der letzten Sätze, eröffnet er dann auch, warum. Aber hier kommt jetzt nochmal in Anführungszeichen ein alter Bekannter aus dem letzten Kapitel nochmal auf. Nicht der Ignaz, der ist tot. Ich denke mal, der bleibt auch tot.
Ja.
Aber der Peter Egon Momus.
Genau, der Parade-Superredner, dem alle nicht zugehört haben.
Der Architekt, der jetzt von dem Horus so hochgejatzt wird, durch die Entwürfe der tollen, hohen Städte und dass der das ja alles gestalten wird und dass er der richtige Mann dafür ist und schweift dann ja quasi darauf ab, dass sie ja nicht jetzt den Planeten verlassen können, ohne dass also Unterwerfung an für sich ja nichts bringt, wenn nicht noch irgendwas bleibt, ne? Also wenn jetzt nicht noch etwas geschaffen wird. Ne?
Mhm. Das ist auch nochmal relativ ausschmückend beschrieben und auch ganz, ganz viele Sätze und auch das, was er so von sich gibt. Ich habe mir jetzt tatsächlich nur in einem Satz aufgeschrieben, nämlich als krassen Kontrast zu dem, was der Ignaz, als er gestorben ist, von sich gegeben hat. So ist es mir vorgekommen. Der Ignaz hat ja erzählt, alles, was die Menschen bauen, ist Kacke und vergeht und wird wieder zur Asche zerfallen. Und Horus erzählt quasi das Gegenteil. Wir kommen, wir bringen die Konformität, wir bauen was Tolles auf und wir kommen, um zu bleiben, so in die Richtung.
Ja, klar, da muss es ja rechtfertigen, ne, was sie da so machen und er ist dann halt überzeugt davon. Ich stelle mir halt, bei allem, was er halt so sagt, stelle ich mir halt vor, dass er halt diesen Peter Egon Momus immer so den Ellenbogen in die Seite stupst. So.
Genau. Der hat schon 3 gebrochene Rippen
da. Ja, genau.
Ja, der wird ja auch so als irgendwie beschämt und ein bisschen schüchtern beschrieben.
Der hat da keinen Bock drauf.
Nee, genau. Aber egal, er steht ja mit dem auf dem Podest, hat jetzt nicht so wirklich die Chance, da rauszukommen.
Hat keine Wahl, richtig.
Ja. Was ich mir auch noch aufgeschrieben habe, nachdem Rudi Carrell da reingekommen ist, begrüßen die anderen ihn ja mehr oder weniger. Mhm. Wobei der Regulus dass dieser Mechanikus sich nur langsam verbeugt. Und da wurde angemerkt, dass das nicht tut, weil er halt so langsam ist, sondern weil ihm das eigentlich widerstrebt. Das finde ich auch interessant.
Ja gut, der glaubt halt nur an seine Maschinengötter, ne? Der hat da andere Prioritäten.
Ja, er muss ja nicht an ihn als Halbgott glauben. Er ist halt einfach sein Chef, in Anführungszeichen, auf diesem Schiff. Aber anscheinend muss er das oder will er das nicht so wirklich.
Nö, es widerstrebt ihm, ja. Dann kommt nachher so ein Abschnitt, den ich interessant fand, mit dass die Gravitations- und Phasenwaffen in der Schmiede rekonstruiert werden. Und dass nach dem letzten Berichten die Schemata für drei Standardtechnologiekonstrukte entdeckt wurden und dass so das menschliche Wissen wieder zusammengetragen wird, dass also das fehlende Teil des menschlichen Wissens wieder zusammengetragen werden. Also ist das ja wohl auch mit ein Grund von diesem Kreuzzug, also das alles nochmal zusammen zu puzzeln.
Genau, so wie Reliktfindung, Zusammenfindung und keine Ahnung, Ahnenforschung. Also als ob irgendwann mal die Zivilisation den Bach runtergegangen wäre und viel Wissen verloren gegangen ist.
Genau, das ist natürlich dieses dunkle Zeitalter. Ich weiß nicht, ob es so genannt wird, aber das wurde ja schon mal erwähnt.
Und das erzählt dieser Regulus quasi als Teil des Berichts, weil Rudi Carrell ruft sie jetzt so nacheinander auf, dass sie ihre Berichte quasi abgeben sollen. Ne?
Also einleitend mit, oh, ist schon wieder soweit. So Einsatzmeeting. Denn da kurz hinten dran kommt dann auch diese Erwähnung, dass der Rakris ausgewählt wurde, als Aufseher von 6319 zu bleiben. Mhm. Wir erinnern uns, 6319 ist die Bezeichnung des Planeten. Die 63. Legion hat den 19. Planeten dann die Konformität gebracht, deswegen 6319. Und er soll da die Besatzungstruppen kommandieren.
Ja, wobei der, wie im Varus heißt der eine, ne?
Ja,
Den hatte ich ja genannt, genau. Der erzählt ja quasi so ein bisschen, dass das mit der Konformität noch nicht so ganz durch ist, weil insbesondere so auf der südlichen Halbkugel des Planeten doch ein bisschen mehr Widerständler unterwegs sind als bisher gedacht und dass das gar nicht so leicht in den Griff zu bekommen ist.
Genau, und dann sagt der Horus darauf, dass er dann die Vormarschpläne verschieben müsse, es sei denn, es gibt einen anderen Vorschlag.
Genau, zwinker, zwinker, Richtung Loken.
Zwinker, zwinker, in die Schatten.
Genau. Ja, in dem Moment merkt Loken dann, das ist die Frage, vor der ich gewarnt wurde oder auf die ich vorbereitet wurde. Und tatsächlich merkt er das selbst, ist also quasi schon im Licht und Torgadon gibt ihm dann trotzdem nochmal so einen Wink mit dem Ellbogen, dass es das jetzt gemeint war und dann macht er halt einen Vorschlag.
Das hat auch mit vielen Worten und Sätzen halt nochmal beschrieben. Mhm. Und letztendlich spricht er sich halt quasi dafür aus, dass seine 10. Kompanie, die auch die ersten im Palast waren, dafür, also ausgesandt werden sollen, die Konformität zu bringen, bedeutet halt alle Unruhestifter und alle Gegenstimmen, dass die zum Schweigen gebracht werden, weil die ganzen menschlichen Soldaten Jahre oder Jahrzehnte dafür bräuchten. So ein Trupp Astartes macht ja einfach im Erdboden gleich. Ja.
Genau.
Und dann halt quasi mit einem Schlag sagen zu können, so, Jungs, ne, so weit, nicht weiter und jetzt ist Konformität.
Mhm. Und warum schlägt er vor, dass sie das machen?
Weil ihr Auftrag quasi noch nicht komplett erfüllt ist. Ne? Sie waren ja zuerst da, aber sie haben ihren Job quasi ja nicht richtig gemacht.
Ja, das finde ich auch wieder spannend, weil das sagt ja ein Astartes. Ich weiß nicht, ob Abaddon sowas gesagt hätte.
Gut, Abaddon stimmt ja zu.
Klar, weil im Endeffekt sagt Loken ja das, was sie wollen. Auch Abaddon will das ja, weil dann geht's auch schneller. Ne? Es wird immer wieder erwähnt, dass wenn sie das quasi durch normale Menschen steuern oder in den Griff bekommen wollen, das Ganze einfach viel zu lange dauert und sie deshalb nicht weiterziehen können, weil sie haben ja eigentlich einen Auftrag und der besteht nicht in dem einen Planeten, sondern im ganzen Weltraum.
Genau, sie wollen halt weiter, ne? Und das will Horus halt jetzt auch erzwingen.
Ja.
Und dann wird nochmal zu dem Rakris rüber geguckt und er sagt, alles cool, machen wir so.
Mhm. Und insgeheim freut er sich, weil dann sterben weniger von seinen Leuten, die nachher da bleiben müssen.
Horus springt auf den Zug natürlich auch direkt auf und sagt, so sei es denn, das wird mein nächster Befehl sein.
Und dann kommt ein alter Bekannter rein.
Und dann kommt der Molochhurst. Ich spreche ihn jetzt mal Englisch aus.
Ja.
Der Name ist einfach gebietet. Malachurst wurde ja über der Stadt abgeschossen im ersten Kapitel und wurde dann gesund gepflegt und durch die eine Memoratorin ja in einen, sagen wir mal, Heldenstatus oder in den Beliebtheitsstatus erhoben.
Ja.
Und ist nicht nur einer von Horus Söhnen, sondern ist sein Adjutant.
Genau, wobei ich nicht ganz verstanden habe, ob er das jetzt erst ist oder vorher auch schon war.
War ja vorher schon, also habe ich es verstanden,
okay. Dass
er das vorher auch schon war. Nur vorher war er halt nicht so beliebt, wie er es jetzt ist.
Weil er hat ja auch den Spitznamen der Vertreter.
Genau.
Und das aus verschiedenen Gründen.
Er ist ja der Flüsterer, ne? So wie bei Game of Thrones, der Eunuch, der ja auch der Herr der Flüsterer ist und quasi dafür sorgt, dass der König oder in dem Fall halt Horus nicht nur militärisch, sondern auch intern diplomatisch ja auch an der Macht bleibt.
Das stimmt. Wobei sich spannenderweise ja auch bei der Beschreibung, als er da reinkommt mit Stock und auch, wie sie ihn beschrieben haben, dieses Vertreter auch inzwischen auf seine Optik beziehen, weil die Wunden sind teilweise so krass, dass die immer noch klaffen und mit irgendeinem synthetischen Füllmaterial aufgefüllt sind und er schon auch körperlich verdreht ist.
Genau, also kann seine Rüstung gar nicht anziehen, weil er die nicht ankriegt.
Ja.
Da ist die Wirbelsäule so verdreht, das geht gar nicht. Das hat da so eine weiße Robe an.
Genau.
Ja, aber man soll ihn nicht unterschätzen, steht auch hier. Also,
ja.
Viele hielten ihn für eine neutrale Macht, einen Vermittler, der nur Horus gegenüber loyal war. Niemand war dumm genug, ihn zu unterschätzen.
Mhm.
Klar, logisch, also wer so nah an Horus dran ist, dem kommst du am besten nicht doof.
Ja, und das scheint nach wie vor so zu sein.
Die Versammlung begrüßt ihn auch stürmisch und hat sich jetzt quasi ein wenig dem Luxus der Erholung hingegeben. Hatte dabei aber genug Zeit, Informationen durchzugehen, also hat quasi im Bett gelesen.
Mhm, genau.
Und wirft jetzt den Holoprojektor an, also quasi die PowerPoint-Präsentation.
Genau. Nett ausgedrückt als hololithische Projektoren. Ja, also schon das, was wir kennen, nur anders benannt, damit es in dieses Setting besser passt. Wobei ich es am Anfang auch nicht ganz verstanden hatte, was er dann jetzt macht. Aber im Nachhinein weiß man, dass er jetzt quasi erzählt, was er herausgefunden hat oder was er versucht hat, in Erfahrung zu bringen, um das nächste Ziel irgendwie zu bestimmen, wo sie als nächstes hinfliegen sollen.
Er macht darauf aufmerksam, dass es halt Aufklärungsschiffe gibt, also die Anwesenden wissen, dass es Aufklärungsschiffe gibt. Dem Leser wird jetzt quasi mitgeteilt, dass es anscheinend Vorhutschiffe oder Aufklärungsschiffe gibt, die im ersten Step irgendwie 18 Systeme melden, die aber jetzt kein Leben haben oder halt wenn überhaupt nur elementare Ressource haben und dass es für sie nicht lohnt, dorthin zu fliegen, weil dort gibt es nichts zu erobern. Da gibt es halt nichts. Also dort gibt es keine Zivilisation, die man die Konformität bringen muss. Und das könnten dann irgendwelche Pioniere dann nach ihnen machen. Danach geht er eigentlich schon direkt in die zweite Region.
Die nennt er Schützer.
Das ist quasi der Sagittarius, das ist quasi die alte, das Sternbild des Schützen, nehme ich mal an, soll das sein.
Ja, denke ich auch. Also es könnte sein, dass es in der Region Relikte zu bergen gibt. Ist also gar nicht so ganz uninteressant.
Also nicht menschlich, ne? Im Sternbild des Schützen. Also stimmt, steht hier nicht. Also hier steht, er fragt, also der Adeptus Regulus fragt, ob es nicht menschlich ist, aber das konnten sie noch nicht bestimmen. Das müssen sie sich angucken gehen quasi. Genau, das war das zweite. Und dann die dritte Option, die ist am weitesten weg, dauert wohl 18 Wochen Normreise, drehwärts. Ich gehe mal davon aus, dass Galaxie-drehwärts gemeint ist.
Ja, was auch immer Normreise heißt. Ne?
Genau, und die dritte Option, da ist die 140. Expedition unter dem Kommando von Kitas Frome oder Kitas Frome von den Blood Angels. Also hier kommt immer noch mal ein neuer Orden. Wird hier noch erwähnt. Die sind auf Xenos-Widerstand gestoßen.
Wobei Xenos in dem Fall auch nicht näher definiert werden kann. Sie wissen nur, dass es nicht menschlich ist, aber sie wissen noch nicht was. Aber sie wissen auch, dass die Blood Angels da auf durchaus starken Widerstand gestoßen sind.
Ist halt auch nicht so stark wie ihre Flotte. Das ist eine kleinere Flotte, die dort ist. Und da sagt der Horus, er wird sie halt nicht da kämpfen lassen ohne Unterstützung. Er wird halt mit seinem Bruder Sanguinius darüber sprechen. Ich gehe mal davon aus, dass das der Primarch der Blood Angels ist.
Genau. Das ist der, ja. Also den will er kontaktieren und dann entscheiden, ob sie dahin fliegen oder nicht. Aber ich gehe mal da stark davon aus, dass sie das tun werden.
Das werden wir sehen. Ja, voll viel spannend. Und dann geht Monocurst auch schon.
Wobei er ganz am Schluss noch auf seinen Namen eingeht, also selbst auf seinen Namen eingeht, weil er quasi drauf besteht, dass er, obwohl er jetzt ja so ein bisschen netter auftritt und öffentlicher, den Namen trotzdem beibehalten will.
Der Verkrümmte oder der
Vertreter.
Der Vertreter war es, ne?
Warum auch immer er das genau sagt, aber er hat den Namen halt nie als Beleidigung empfunden, deshalb will er ihn auch beibehalten.
Und dann kommt Rudi Carrell wieder und sagt, wir danken Malakörs dafür, dass er uns diese Option vorgestellt hat. Und dann ist die Versammlung vorbei.
Ja, und im Vorbeigehen und Rausgehen, so wie man das quasi auch von der Uni kennt, wenn die Vorlesung zu Ende ist, schlagen sie alle noch einmal Loken auf die Schulter und loben ihn für seinen tollen Vorschlag.
Ja, hätten wir alle genauso gemacht. Hast du gut gemacht. Und dann geht das Monival zum Kriegsherrn, also in sein privates Sanktuarium, zu einer Nachbesprechung.
Genau.
Das glaube ich auch nennen. Genau.
Und ab da, muss ich gestehen, sind meine Notizen löchriger als vorher, weil ich, also die Perspektive wechselt so ein bisschen, finde ich, und ich habe mich da so als Außenstehender plötzlich gefühlt, der da was beobachtet, was er aber nicht so genau erkennen kann. Das fand ich ein bisschen seltsam. Einerseits, auf der anderen Seite fand ich es sehr interessant, aus verschiedenen Gründen, weil ich spiele ja Black Templar und ich weiß, dass der Rogel Dorn, der Primarch der Imperial Fists, auch Primarch der Black Templars ist, wenn es sie denn später irgendwann ergeben wird. Es wird da beschrieben, dass da Horus und der Rogel sich unterhalten und während die das tun, so ein bisschen in der Entfernung, kommen zwei andere Astartes auf das Monival zu, nämlich ein Sigismund und der Efrid. Und ich habe doch diesen einen Helden, diesen Champion des Imperators.
Ja.
Der allererste Champion des Imperators, soweit ich mich einlesen konnte bei den Black Templars, war Sigismund.
Ah ja.
Deshalb fand ich das schon sehr interessant, was da kommt. Bis dann das passiert ist, was da beschrieben ist, nämlich dass Sigismund und die anderen sich so ein bisschen in die Haare kriegen.
Ja. Also, das ist, wie du schon gesagt hast, fand ich das auch alles ziemlich interessant, weil dann verschiedene Beziehungen jetzt auch mal noch aufgemacht werden und welche Primarchen es halt noch gibt. Mhm. Dass der Rogel Dorn dann näher bei den Black Templars ist, hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm, weil die Imperial Fists gibt es ja auch noch im 40k.
Mhm, genau, die werden halt aufgespalten in drei verschiedene und eins davon sind die Black Templars noch, ja.
Ah, okay. Gut, also ich habe es auch so gelesen, dass sowohl die beiden gelben Astartes, die Imperial Fists, als auch der Rogel Dorn halt gemeinsam die Galerie runterkommen. Für mich hat sich das irgendwie so gelesen, dass würden die so eine Wendeltreppe runtergehen.
Ja.
So habe ich mir zumindest vorgestellt. Der Loken guckt sich halt dann auch diesen Halbgott an, ne, und der Rogel Dorn ist halt ebenso großartig wie der Horus und da wird halt beschrieben, was er alles anhat. Und ja, also sehr detailliert. Der Horus gibt wohl auch viel auf die Meinung seines Bruders. Die Primarchen neigen wohl ebenso zu Geschwisterrivalität und Konkurrenzkämpfen wie alle Geschwister.
Mhm.
Und da wird dann auch nochmal erwähnt, dass nicht alle damit einverstanden waren, dass Horus Kriegsherr wird. Also ja. Der Sanguinius war dafür, Lorga und Fulgrim waren dafür. Aber zum Beispiel so Leute wie Ankron waren da nicht so dafür. Die wären das lieber selber geworden.
Ankron und Perturabo. Also Namen, die wir durchaus aus einem ganz anderen Kontext kennen. Ne?
Also Ankron kenne ich ja, weil ich ja auch World Eaters spiele. Und da ist er halt ein bisschen größer und hat Flügel.
Ja.
Und ist halt immer sauer.
Ja, vielleicht ist er seitdem sauer.
Nee, der ist ja schon seit Geburt an sauer. Der wurde ja irgendwie so Neuro-Links oder sowas, wurde dem ja ins Gehirn implantiert, um ihn halt immer wütend zu halten. Der war ja auch irgendwie mal verschollen. Also ist ja ein Primarch, dann war er irgendwie verschollen und wurde dann nachher nochmal zurückgeholt in den Schoß vom Imperator. Und er ist ja wohl nicht so gut gegangen. Ne? Also
im Endeffekt. Nee. Was ich da halt interessant fand, also wie du sagst, einigen war es egal, andere waren für Horus, andere waren gegen Horus als Kriegsherr. Die Mehrheit scheint aber, also ganz grob oder ganz knapp, für ihn gewesen zu sein. Wobei von den Beschreibungen her einige gegen ihn waren, die ich später als Chaos-Primarchen kenne.
Ja, wird ja passen, ne?
Ja, aber warum sind die dann gegen ihn? Also das verstehe ich noch nicht. Oder Horus wird nicht das machen oder zu dem werden, was ich vermute. Aber das ist ja alles Spekulation. Also wenn das alles in der Geschwindigkeit weitergeht wie bisher, dann wird es noch ein bisschen dauern, bis wir so weit sind.
Es wird dann noch Russ der Löwe erwähnt. Nee, Russ wird erwähnt und der Löwe. Ich weiß jetzt nicht, ob das Russ und der Löwe ist.
Nee. Also Lehmann Russ ist einer von den Primarchen. Ich kann dir aber gar nicht sagen. Lehmann Russ, genau. Genau, ich kann dir nicht sagen, von welchen. Irgendwie habe ich immer einen Panzer vor Augen, wenn ich den Namen höre. Keine Ahnung warum. Und der Löwe ist doch dieser Leon L. Johnson.
Ja, Leon L. Johnson, genau, das Modell, das ja auf Platz 1 vor Ankron gelandet ist.
Ja, stimmt, genau, ja. Daher kenne ich den, ja. Und die Ultramarines werden ja auch genannt.
Ultramarines werden noch genannt, genau. Aber später erst, das wird erst noch mit Guillaume, der Khan und Dorn werden noch genannt.
Mhm.
Und der Khan, ich habe immer in Erinnerung, dass der Khan
White Scars.
Dass die White Scars, genau, dass die einen Khan haben.
Ja.
Ja, und Horus ist ja irgendwie nur geworden, weil der Rugal Dorn hatte zwar auch Erfolge während des Kreuzzugs, aber die wurden von Horus übertroffen. Der Dorn war halt resolut, wo Horus freimütig war und wo Dorn zurückhaltend war, war Horus charismatisch und dann ist er dann wohl als Kriegsherr erwählt worden oder vom Imperator bestimmt worden, wahrscheinlich eher.
Ja, also das von den Beschreibungen her ist quasi Horus eher so der Offensive, also der Vertriebler quasi. Und der Rugal Dorn ist der im Hintergrund die Fäden zieht und verteidigt. Deshalb, klar, als Kriegsherr passt so eine passive Rolle, glaube ich, eher weniger. Und deshalb ist Horus wohl der geeignetere dafür.
Ja, und dann gehen dann die ganzen Frotzeleien los. Ah nee, die Frotzeleien geht nicht hinterher los, weil dann unterhält sich ja der Loken auch noch mit denen, also mit den Sigismund, also mit den beiden Astartes, wo der Sigismund ja der Überzeugung ist, dass der Kreuzzug niemals enden wird und der Loken sagt, ja, aber irgendwann wird es ja mal vorbei sein und der Sigismund sagt, ja, bist du naiv und dass die Imperial Fists ja zurück nach Terra sollen, um dort die Stadt zu befestigen, also Terra zu befestigen. Dann aber, wenn sie dort fertig sind, wieder zum Kreuzzug zurückkehren werden, weil der ist ja dann noch nicht vorbei. Und dann sagen sie halt, in der fernen Zukunft wird es keinen Frieden geben. Und das ist ja quasi schon so ein Foreshadowing of 40k.
Und da kriegen sie sich tatsächlich, also gefühlt tatsächlich in die Haare.
Findest du? Das ist für mich ist das so hin und her Frotzeleien.
Ja, schon, aber der Rugal Dorn kommt doch irgendwann dazu und deeskaliert sogar so ein bisschen.
Ja, so scherzhaft, damit es ja nicht weitergeht. Ne? Das ist jetzt mal gut.
Ne? Ja, so in die Richtung, genau, ja.
So wie zwei Kinder, die halt jetzt anfangen zu übertreiben, weil sie ihre Grenzen nicht kennen.
Ja, also ich weiß gar nicht, ob es Loken ist oder einer der anderen, also Mornival, die werfen dann dem Sigismund ja quasi auch vor, er ist jetzt nur so mies drauf, weil er darf nicht mehr mitspielen, da muss er jetzt erstmal nach Hause fliegen.
Genau. Worauf er dann dabei ja erwähnt, dass die Imperial Fists zu den Prätorianern des Imperators erwählt wurden und wer denn jetzt wohl angefressen ist.
Ja, okay, vielleicht ist es doch nicht ganz so ernst gemeint, wie ich es gedeutet habe. Also ich dachte, die gehen sich da an die Gurgel, wenn es so weitergeht.
Aber es ist ja auch wieder der Satz drin, Terra segne uns alle, dass dieses Paradigma nie auf die Probe gestellt wird. Also Paradigma an der Stelle, dass sich die Astartes halt gegenseitig an die Gurgel gehen.
So ein erster Hinweis auf das, was man vermutet, was noch kommen kann.
Das hatten wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Kapitel war sowas schon mal drin, so eine Erwähnung.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wo es war, in welcher Folge.
Der Rugal Dorn deeskaliert so ein bisschen. Und dann nimmt er quasi Loken von dieser Gruppe weg. Die dürfen dann weiter sich ein bisschen gegenseitig necken. Und er nimmt ihn mit, um quasi unter vier Augen mit ihm zu sprechen. Also geht so ein bisschen von den anderen weg. Und redet mal wieder darüber, dass er ja eigentlich genau der Richtige ist, der jetzt das Monival wieder ergänzt hat. Weil Horus halt einen, wie er nennt, Kontradiktor benötigt.
Also jemanden, der halt auf dem Boden hält. Ja. Und dann am Schluss kommt dann das rein, was ich eben schon mal erwähnt habe, dass der Loken sich dran gewöhnen soll, dass er halt vom Horus oder von seinem Kriegsherrn halt benutzt wird. Und da fragt er erstmal nochmal nach, hä? Wieso benutzt wird? Und weil er das eben halt schon mal gemacht hat, ne? Also so in die Schatten geblickt hat. Und dann wollte er genau das hören, ne? Dass quasi da aufgeräumt werden soll und militärisch aufgeräumt werden soll durch Astartes, damit sie weiterziehen können, ne? Weil er das nächste Ziel will.
Genau. Nur er als der Führer von den Ganzen will halt nicht den Krieg an sich vorschlagen, sondern er hat halt Logan dazu benutzt, diesen Vorschlag quasi vorzubringen.
Genau.
Und damit endet das Kapitel, ne?
Damit endet das Kapitel, ganz genau. Das ist ein sehr langes Kapitel gewesen. Das hat sich jetzt gar nicht so angehört, wenn man das jetzt so erzählt, aber wir haben auch echt viel weggelassen.
Ja.
Das sind große Abschnitte, ich glaube, so teilweise Seiten, die, also ein oder zwei Seiten, die ich schon komplett weggelassen habe.
Ja. Aber auch nur, weil das halt wieder sehr ausschmückende Beschreibungen ohne wahnsinnig viel Inhalt sind.
Beziehungsweise halt Inhalt, von dem wir halt noch nicht wissen, ob er später mal relevant sein wird.
Klar, das kann natürlich auch passieren.
Also auch Namen, wo ich mir gedacht habe, so lass es mal weg, weil keine Ahnung, ob das kommt.
Wir haben ja schon gemerkt, dass es wie bei Game of Thrones ist. Du merkst ja einen Namen und schon stirbt derjenige.
Genau.
Also warten wir noch ein bisschen, wer noch länger leben darf. Ne?
Ach, da haben die das her.
Guck mal. Genau.
Dann haben wir noch ein paar Fremdwörter.
Ja, ein paar Fremdwörter. Du hast schon gesagt, du hast ein paar aufgeschrieben. Ich habe nur eins aufgeschrieben. Nämlich, als der Malocurst da reinkommt und seinen Bericht abgeben soll, startet er quasi mit diesem eher uninteressanten System, das er aber durch ein 3D-Oreri, wie es auch immer ausgesprochen wird, darstellt.
Damit hatte ich auch Probleme. Heißt es Oreri oder Oreri? Oder?
Mhm.
Genau. Aber was ist das denn?
Was das ist, das stelle ich mir vor wie so aus der Jules Verne-Zeit. So ein Planetenbild, wo man die Planeten und die Sonne sieht und quasi der Umlauf der Planeten um die Sonne dargestellt wird, aber eben als mechanisches Gebilde nachgebildet hat einfach.
Also genau, ist eine Planetenmaschine mit so einer Kurbel dran. Also jetzt nicht in dem Hologramm, aber...
Nee, wenn man es vor sich hätte.
Genau, ist eine Planetenmaschine. Es gibt von Lego aktuell so ein Modell. Das, in der Mitte ist die Sonne, dann ist, glaube ich, die Erde und der Mond um die Erde. Und da ist auch so Lego-Technik, so eine Kurbel dran und dann dreht sich das. Also dafür, dass es nur eine Sonne, ein Planet ist, ist es wieder sackteuer von Lego. Mhm. Schon interessant, schon cool. Ich habe noch was anderes aufgeschrieben.
Ja.
Und zwar das Wort kyphotisch. Kyphose ist eine nach hinten gerichtete Krümmung der Wirbelsäule. Und zwar kam das als kyphotische Krümmung beim Malocurst, also die Wirbelsäulenkrümmung, wegen der er auch seine Rüstung nicht anziehen kann.
Das muss ich irgendwie überlesen haben, tatsächlich, ja.
Und dann gab es noch das Wort Aquila, das kann man kennen. Also ich kannte das Wort, ich wusste aber nicht so genau, was es ist. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass das so die Greifvogelverzierung ist.
Mhm.
Das ist das Darstellen eines Adlers und das ist wohl die Gattung der Greifvögel und es sind auch echte Adler, nennt man Aquila.
Also ja, tatsächlich weiß ich, dass ja alles oder fast alle Space Marines so dieses Symbol mit den zwei Wingen auf der Brust haben, auf der Rüstung. Und wenn davon beschrieben oder geschrieben wird, dann nennen die das Aquila.
Okay.
Da gibt es übrigens ein interessantes Gerücht, weil dass diese Aquila, die abgebildet wird, der Adler oder die Adler, gehen wir mal davon aus, es ist einer, dann hat der zwei Köpfe. Nämlich einen, der nach links schaut und einen, der nach rechts schaut.
Gibt es jetzt nicht gerade ein neues Modell? Jetzt muss ich kurz überlegen. Einer, der... Also wir sind jetzt gerade im August 2024 und es wurde gerade im 40K der Kodex der Agenten des Imperiums released. Und ich meine, da gäbe es ein Modell eines der Inquisitoren, meine ich, ist es. Der hat so einen zweiköpfigen Greifvogel.
Genau, so der Typ steht in einer goldenen Rüstung und einem dicken Hammer da und hat so einen Greifvogel auf dem Arm. Ja. Das Modell ist an sich schon uralt. Das Gerücht, das ich meine, ist aber ein ganz anderes. Nämlich der große Dämon des Zinch ist ein fliegender Dämon mit zwei Flügeln und zwei Köpfen. Und das Gerücht besagt, dass das Chaos die Space Marines von Anfang an unterwandert hat. was ja zu Zinch passen würde. Wobei ich das, wenn man so drüber nachdenkt, schon sehr weit hergeholt finde.
Ja, das schiebe ich mal in die gleiche Schublade wie der Imperator ist nur so krass, weil die Orks ihn für so krass halten.
Ja, genau. Wobei ich das für noch realistischer halte.
Ja, ich auch. Ja, und dann ist die Folge eigentlich rum, ne?
Genau. Vorher überlegt, oh, ist viel länger als die davor, vielleicht passiert auch mehr. Ich weiß nicht, ob mehr passiert ist. Gefühlt nicht, aber man hat jetzt mehr so eine Richtung, wie es weitergehen könnte, finde ich.
Ja, und es wurden jetzt halt noch mehr, es wurden jetzt noch ein paar Orden mehr eingeführt, noch ein paar Primarchen wurden ins Spiel gebracht. Also es erweitert sich so Stück für Stück. Also nicht so alles auf einmal, nicht so wie im Silmarillion, wo du jede Seite 20 Namen um die Ohren gehauen kriegst. Und es wird hier so Schritt für Schritt gemacht und so sehr behutsam. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht bis jetzt.
Ja.
Thomas, dann vielen Dank, dass wir die Reise gemeinsam bestreiten. Es hat mir viel Spaß gemacht heute.
Ja, hat wieder Spaß gemacht. Danke auch.
Und an alle Zuhörenden da draußen, wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Lasst uns eine Bewertung da, wo auch immer ihr uns hört. Habt eine schöne Zeit und bis nächste Woche bei den Two Grey Knights. Gute Nacht, Thomas.
Gute Nacht, Kai. Respect.